Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 602 des Audiocasts zu CC2 TV. Ich begrüße alle Zuhörerinnen und alle Zuhörer. Ja, habe ich letztens gesagt, dass doch relativ wenige Damen sich in der letzten Zeit geäußert haben. Und was ist passiert? Es haben sich immer noch keine gemeldet und geäußert, aber sie sind da, denn es sind einige Spenden bekommen mit weiblichem Absender. Vielen Dank dafür. Ja, Spenden. Es sind ganz wenige Spenden gekommen, auch eine im dreistelligen Bereich, für die ich mich bedanken möchte. Aber irgendwo hinkt es so ein bisschen mit der Spendentätigkeit hinterher. Und es gibt eine ganze Menge Leute, vor allen Dingen auf YouTube, die immer noch nichts kapiert haben. Aber dafür ist YouTube wahrscheinlich da, damit sie sich versammeln können. Nein, nicht alle. Es gibt ganz wenige davon. YouTube war für mich ja immer so ein bisschen, undurchsichtig, weil ich wusste nicht so genau, was ich davon zu halten habe. Da kommt manchmal eine solche gequirlte Scheiße raus, das ist unerträglich. Aber ich habe mich mittlerweile daran gewöhnt, dass YouTube, sagen wir mal, als Mülleimer der Nation von einigen wenigen benutzt wird. Es gibt eine ganze Menge, die sehr sauber, sehr ordentlich schreiben und wo man überhaupt nicht meckern kann. Aber es gibt auch Leute, da weiß ich nicht, ob die nicht mal nach draußen gehen sollen in den Regen, wenn der liebe Gott wieder Hirn regnen lässt. Beiträge von mir oder von ehemaligen Kollegen, die 5, 6, 7, 8 Jahre alt sind, die diese Leute ausgegraben haben, und dann schreiben die ein Wort, ein einziges Wort zu einer halbstündigen oder Stundensendung und machen ein Fragezeichen dahinter. Ich weiß überhaupt nicht, was das soll. Einfach irgendetwas hingerotzt, so nach dem Motto, kümmer dich drum oder nicht oder was, oder Dinge aus dem Zusammenhang gerissen. Genauso, sie gehen auf irgendwelche Sachen ein, obwohl das alles schon wiederholt, korrigiert, geändert, erneuert worden ist. Aber ich glaube, das ist so der Zeitgeist. Ist es der Zeitgeist oder war es schon immer? Ist es jetzt nur die Möglichkeit, sich schnell zu artikulieren? Gab es nicht früher auch solche einfachen, billigen, vorgefassten Meinungen zu irgendetwas? Nur sie drangen nicht so in die Öffentlichkeit wie heute? Oder ist einfach die technische Möglichkeit, Computertechnik, Informationstechnologie, Internet, der Antreiber, die Plattform, um sich so zu artikulieren, wie man es früher höchstens ganz im engen Kreis gemacht hat. Und vor allen Dingen, man sieht ja keinen, dem man irgendetwas vor den Latz knallt, sondern man rotzt es einfach so hinaus und fertig ist es. Ja, wie komme ich eigentlich jetzt dahin, wo ich hin will? Lindenstraße, sicherlich keine meiner Lieblingssendungen, noch nicht mal eine, die ich ansehe, noch nicht mal eine, wo ich auch nur ein einziges Mal eine Folge angesehen habe, obwohl wir damals beim WDR Computer Club oft genug da draußen daneben um die Ecke herum selbst produziert haben, Sendungen im Freien gemacht haben mit allen möglichen Themen. Obwohl ich oft genug Requisiten geholt habe, da ist das gleiche Gelände, wo auch die Aufbauten der Lindenstraße sind, die ganzen Potemkinschen Dörfer da, die Fassaden der Lindenstraße, kannte ich früher in- und auswendig, weil ich eben oft da war. Aber die Sendung selbst hat mich nie interessiert. Gut, jedem das, was er mag, was er will. Aber da sind die Leute, viele Leute dabei, die sehen jede Sendung. Denen tut etwas weh, wenn sie eine Folge übersehen. Die wollen irgendeine Geschichte, von der sie, selbst mit ein bisschen Verstand, wissen müssten, dass das alles übertrieben ist, alles falsch ist, alles Ideen sind, teilweise von wirren Autoren, teilweise von bodenständigen Autoren, die dort gespielt werden, nichts mit Wahrheit, überhaupt nichts mit Realität zu tun haben. Aber sie hängen da dran. Im Internet, bei YouTube, scheint es mir genau umgekehrt zu sein. Da greift man sich aus jeder der Millionen Zuckerbüchsen, die man dort hat, irgendeins heraus und weiß nicht, ist das eine Reihe, was wurde vorher gemacht, wo kommen die her, was machen die Leute, was haben die gemacht, wie ist die Geschichte, wie ist es entstanden, was kommt als nächstes. Nein, man greift sich ein einziges, ganz isoliertes heraus, guckt das an und gibt einen unverständlichen Kommentar ab und fertig. Ich glaube, es ist nicht das Internet, was diese Art, die Welt zu kommentieren, hervorgerufen hat, sondern es ist die Möglichkeit, sich selbst ohne Widerspruch zu artikulieren. Wenn ich in irgendeiner Kneipe sitze, da wird, was weiß ich, beim Bier, beim Wein oder sonst was werden Meinungen ausgetauscht. Da gibt es immer Widerspruch, andere Meinung, Rede, Gegenrede. Es entsteht ein Diskurs, der irgendwo lebhaft ist. Das kann natürlich auch in irgendeine Richtung gehen. Kneipengespräche sind ja berühmt dafür. Aber da ist man nicht allein. Aber ein Kneipengespräch allein zu Hause über die Tastatur zu führen. Das ist eigentlich die Möglichkeit, die das Internet überhaupt erst zur Verfügung gestellt hat und die viele Dinge fremd erscheinen lassen. Einzelne Isolierte durch eigene Erfahrungen, Sorgen und Nöte, Unvollkommenheiten geprägte Betrachtungsweisen können hier nach außen gegeben werden. Da ist die Frage, ist so etwas wie das Internet eigentlich gesund? Ich weiß ja ganz genau, wie schwierig das gewesen ist am Anfang, wenn ich gesagt habe, okay, bei uns im Forum, wir machen das Ding dicht und es kommt nur noch jemand nach Anmeldung rein, der ja quasi nachgewiesen hat, dass es ein richtiger Mensch ist, dass er nicht vorher irgendwo rausgeflogen ist, dass er nicht irgendwie versucht, nur Terror oder Stunk zu machen. Da kam so viel Widerspruch. Heute ist es normal. Wenn ich heute bei irgendwelchen Zeitungen, Zeitschriften und so weiter einen Kommentar abgeben will, dann wird der auch freigeschaltet. Dann kommt er nicht einfach so heraus. Genauso wie im Gästebuch. Ein solcher Kommentar wird auch erst freigeschaltet. Und wenn ich den ganzen Scheiß, den da manche Schwachsinnige reinschreiben, freischalten würde, das wäre kein Gästebuch mehr, das wäre ein Mülleimer. Ja, diese Art, die wird oft als Zensur missverstanden. Aber umgekehrt ist es ja eigentlich Missbrauchsverhinderung. Wenn man sagt, okay, ich lasse nur das rein oder öffentlich werden, was anständig und normal ist. Das kann eine ganz fremde Meinung sein, eine Meinung, die meiner widerspricht. Überhaupt, wenn die sachlich und richtig vorgetragen ist, richtig und sachlich, ich meine nicht Rechtschreibung. Wir haben genügend Menschen, die Probleme mit Rechtschreibung haben. Das ist kein Mangel, das ist keine Schande. Wir haben genügend nicht in Deutschland geborene Menschen, die Sprache, die deutsche Sprache, mühsam erlernt haben, die sich manchmal irgendwas zurechtstottern, wo es nicht ganz so einfach ist, zu verstehen, was sie wollen. Das ist keine Schande. Die geben sich die Mühe, in unserer Sprache etwas zum Ausdruck zu bringen. Und das meine ich nicht damit, sondern ich meine diejenigen, die einfach ihren Frust rauslassen, weil vielleicht ist ihr Friseur krank, dem sie das normalerweise erzählen würden, oder vielleicht ist ihr Psychiater gestorben oder kriegen kein neues Rezept für ihn. Irgend so etwas, das kommt mir also laufend und immer wieder unter. Also das Internet und die Möglichkeit, sich weltweit Gehör zu verschaffen, ist eine große Errungenschaft, ist etwas Tolles, bedeutet aber auch Verantwortung für jeden Einzelnen. Und ich sage es noch einmal, das anonyme Internet hat bei uns eigentlich keine Berechtigung. dass es in Diktaturen anders ist, dass das zu Repressionen führen kann. Okay, aber nicht bei uns hier in der EU zum Beispiel und vor allen Dingen auch nicht in Deutschland. Wir können unsere Meinung frei sagen. Und wenn ich sage, Amazon ist ein Scheißladen, weil es meine Meinung und meine Überzeugung ist, dann kann ich dafür nicht bestraft werden, weil es meine Meinung ist. Und dass ich so etwas aber anonym äußern kann und darf in Deutschland, das ist nicht in Ordnung. Jemand, der nicht zu seiner Meinung steht, sollte eigentlich seine Meinung auch nicht äußern können. In einem freiheitlichen Rechtsstaat. Und umgekehrt sollte es aber auch so sein, dass sich jeder aus allen öffentlichen, ist noch die Frage, öffentlichen Quellen informieren darf. Und zwar anonym. Jeder soll das konsumieren, lesen, anhören, ansehen können, was er will, ohne dass er überwacht wird, ohne dass dann gleich seine Interessen, seine Richtungen, in die er denkt, erkennbar werden. Nur wenn er aktiv wird und seine Meinung nach außen gibt, dann würde ich ganz gern wissen, wer es ist. Und das ist auch der Grund bei uns im Forum, dass man sich dort wirklich anmelden muss mit Klarnamen. Und seitdem ist Ruhe. Seitdem benehmen sich die Leute anständig. Seitdem haben wir so gut wie keine Probleme mehr. Gut, ab und zu kommt mal wieder einer und meckert, aber da kann man mit ihm sprechen und kann sagen, hier, hör mal, das war nicht in Ordnung oder dies oder das. Und in einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit sagt er dann, okay, habe ich daneben gehauen. Ist eben so, macht jeder, passiert mir auch, muss man tolerieren und einfach sagen, gut, Schwamm drüber, fertig. Nur anonym die Meinung zu äußern und dann auch noch auf beleidigende, abstoßende, widerliche Art und Weise, das ist eine Eigenschaft des Internets, die mir das zur Verfügung stellt, die ich ablehne, strikt ablehne. Nur, wo ist der Unterschied zwischen einem totalitären Staat, wo ich mich nicht artikulieren kann, und wenn ich meine Meinung sage, muss ich mit Repressalien rechnen, und einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung, wo ich das kann, aber möglicherweise auch zumindest erkannt werde. Wer diese Sachen jetzt alle liest und speichert, weiß ich nicht. Wo ist der Unterschied? Ich habe früher in Köln ein Fernsehgeschäft gehabt. Da habe ich eine Kundenkartei gehabt. Da standen natürlich drin Mann und Frau und Kinder, nicht nur die Fernsehgeräte und Radiogeräte und die Reparaturen, die gemacht wurden, sondern auch wie der Hund heißt und ähnliche Sachen. Die Leute haben sich natürlich gefreut, wenn man hinkam und hat nach den Kindern gefragt und wusste, wie der Name der Kinder ist oder nach dem Hund gefragt oder... Das ist aber doch natürlich. Und wenn man das in der Nachbarschaft hat, da weiß man ja, wie die Leute und die Kinder und die Hunde und die Katzen und was weiß ich, wer alles heißt und der Papagei. Wenn man aber einen größeren Rahmen hat von Menschen, mit denen man öfter zusammenkommt, dann bleibt es nicht mehr alles im Kopf. Wenn man das dann aufschreibt, ist das dann schon diese Überwachung, ist das dann schon der Vorläufer einer Datenkrake gewesen? Oder ist es erst die von der Technik geschaffene Möglichkeit, Daten in unendlichem Maße zu speichern und zu verknüpfen? Oder wenn Sie irgendwo in irgendein Geschäft gehen, irgendwohin und Sie werden mit Name begrüßt und man fragt Sie nach dem Auto, was Sie vor 3 Jahren gekauft haben oder irgendetwas, ist das nicht ein angenehmes Gefühl? Umgekehrt, wenn aber Google diese Sache, nur beispielhaft, speichert, ist es dann Überwachung? Oder wird es erst in dem Moment problematisch, wo von diesen Datenkraken, Datensammlern diese Daten verwendet werden, um mir irgendwelche speziellen Angebote zu machen? Da geht es ja nicht um meine Interessen, sondern da geht es darum, mir etwas, was meine Interessen in irgendeiner Art tangiert, anzubieten, damit ich es kaufe, zum Vorteil, zum wirtschaftlichen Vorteil von irgendjemandem. Dass diese Daten dann verkauft werden. Wo ist die Grenze? Wo muss es aufhören? Darf ein Händler im Internet meine Daten speichern und wenn ich mich wieder melde, sagt er, du, okay, du hast letztens, was weiß ich was, 5 Transistoren BF275A gekauft, willst du wieder welche? Wir haben dann Angebot. Ist das schon irgendwie belästigend oder sonst etwas? Oder ist das schön, dass man sagt, ach ja, stimmt ja, da habe ich ja einige von verdattelt, ich brauche wieder welche. Es ist eine ganz schwierige Entscheidung. Man möchte ja in irgendeiner Art akzeptiert werden. Man möchte ja, wie sagt man auf dem Land, die Leute möchten estimiert werden. Und die andere Seite ist, sie möchten aber auch nicht, dass jemand in sie hineinsieht, in ihr Verhalten und daraus schließen kann, wie sie sind. Also, das Internet ist, wie hat die Bundeskanzlerin mal gesagt, ist Neuland. Es ist immer noch Neuland für die allermeisten von uns. Wir wissen immer noch nicht, damit umzugehen. Einige gehen verantwortungslos damit um, andere gehen ängstlich damit um. Die Nächsten nehmen es als Selbstverständlichkeit, ohne sich Gedanken zu machen. Die gehen leichtfertig damit um. Wir haben weder Regularien, die ethisch, moralisch, in irgendeiner Art festgelegt sind, noch haben wir irgendwo in der Schule gelernt, was man machen muss, worauf man achten muss, was wichtig ist im Internet. Nein, wir sind hineingestoßen worden, wie die Menschen sich selbst immer wieder in neue Entwicklungen hineingestoßen oder gar katapultiert haben, wobei einige nicht mitgekommen sind, und andere das ausgenutzt haben. Mit Lug und Trug und Betrug und sonst was. Wir müssen es lernen. Wir müssen lernen, damit umzugehen. Und das können wir nur, indem wir Erfahrungen machen. Indem wir, wie kleine Kinder, aufs Maul fallen, lernen, wieder aufzustehen und aufpassen, dass wir nicht wieder an der gleichen Stelle hin oder rein fallen. Es ist also in irgendeiner Art menschlich normal, dass diese Entwicklungen stattfinden. Nur, wir müssen uns diesen Entwicklungen auch stellen, wir müssen bereit sein, Erfahrungen zu machen, auch wenn sie vielleicht nicht ganz so positiv sind. Gut, das wollte ich eigentlich gar nicht so lange erzählen, aber es kam eben alles, weil so viele Dinge da zusammenkommen mit YouTube, mit irgendwelchen Meinungen, mit irgendwelchen Dingen, die merkwürdig sind, wo ich lernen muss, verstehen, warum Menschen so etwas tun, wo ich lernen muss, zu entscheiden, das wird gelöscht. Und das ist sowieso der Fall, wenn irgendwelche Beleidigungen drin sind, egal gegen mich oder gegen irgendjemand anderen. Das ist ganz selbstverständlich. Aber man muss auch Dinge, die man selbst nicht verstehen kann, in irgendeiner Art tolerieren, bis dann jemand sagt, aber der hat doch das gemeint. Oder schwierig. Wir leben in einer Welt, in der Änderungen durch den technologischen Fortschritt so schnell vonstatten gehen, dass es manchmal schwer ist, diese Entwicklungstendenzen zu verstehen, ihnen hinterherzulaufen. Naja, hinterherlaufen tun ja alle. Nachzukommen, dass man wirklich auf Augenhöhe mit der Entwicklung bleibt, geht nicht. Erst ist die Entwicklung da, dann kommt die Erfahrung damit, dann kommt die eigene Einschätzung oder die eigene Ablehnung. Wie wir das sehen bei diesen Sprachbüchsen, diesen Quasselbüchsen. Da ist ja immer noch die Ablehnung da, obwohl sich über 60% aller Deutschen Befragten von 2700 oder sowas vorstellen könnten, im nächsten Jahr so ein Ding bei sich zu Hause zu installieren. Es hat also eine wahnsinnige Entwicklung gegeben. Aber Unsicherheit ist immer noch da. Mal ein Blick auf einige Neuigkeiten. Da ist von Huawei jetzt etwas angekündigt worden, und zwar ein Smartphone. So smart, weiß ich nicht, ob das so ist, ein Riesenapparat, und zwar ein 7,2 Zoll Display. 7,2 Zoll ist eine Menge. Das soll für etwa 900 Euro auf den Markt kommen, hat die bekannte Dreifachkamera eingebaut. Und ja, wer das Ding dann mitnehmen will, braucht vielleicht noch ein Smartphone-Rucksack dafür, haben wir im Shop. Nee, mal Spaß beiseite. Dieses Mate 20X, das wird also nach Deutschland kommen. Und das hat eine OLED-Bildschirmauflösung von 2240 mal 1080 Pixeln, was nicht viel ist bei dieser Bildschirmgröße, denn da kommt man nur auf 345 ppi. Gut, das reicht gerade noch so aus, dass man viele Sachen noch scharf sehen kann, aber wenn man das Mate 20 Pro dagegen sieht, was ein deutlich kleineres Display hat, da ist die Bildschirmschärfe doch, weil die Auflösung relativ deutlich höher ist, wesentlich besser. Gut, aber manchmal kommt es ja gar nicht darauf an, dass man wirklich in jedem Pixel Auflösung nachzählen muss, sondern dass man wirklich einfach nur ein großes Bild hat. Nur, wo stecke ich es rein? In meine Hemdentasche passt es nicht. In die, wie sagt man anständig dazu, Gesäßtasche, setze ich mich einmal drauf, dann ist das genauso beknackt wie ich. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, für wen es ist. Es wird sicherlich einige Freunde finden, aber ich selbst kann es mir nicht vorstellen, es sinnvoll zu verwenden, weil allein das Mitnehmen schon schwierig ist. Dieses neue Teil, das hat auch wieder eine Gesichtserkennung zur Entsperrung, wenn es gesperrt ist. Aber das macht das nicht mehr wie der Vorläufer mit Infrarotlicht, sondern hier geht es direkt im sichtbaren Bereich an die Erkennung heran. Das wird gemacht mit diesem neuen dualen NPU, Neuronal Processing Unit. Das sind diese Teile, die für KI-Anwendungen konzipiert sind und die auch die Gesichtserkennung machen, auch sehr sicher machen sollen. Obwohl, ich habe da immer so ein bisschen Bauchschmerzen, aber ich habe so ein Ding noch nicht gehabt. Ich kann nicht sagen, ob es mich immer erkennt, auch wenn ich morgens noch ziemlich müde gucke oder sonst was. Ich müsste mal so ein Ding haben. Nur 900 Euro ist einfach nur so zum Spaß viel zu viel. Man kann sogar damit telefonieren, habe ich gelesen. Das Teil arbeitet mit dem Kirin 980 SoC, ist also ein ganz schöner Apparat, ganz schöner Rechenhammer, kann über diese KI-Funktionalität, die es hat mit diesen NPUs, eine ganze Menge Spielereien machen, was ich da gesehen habe in Videos. Also man kann zum Beispiel irgendetwas ein Video aufnehmen und Personen markieren, und alles andere um die Personen herum wird dann in Farbe oder Sepia oder irgendetwas dargestellt oder auch nur ganz in Schwarz-Weiß. Nur die Personen selbst haben die natürlichen Farben. Das Teil kommt mit 6 GB Arbeitsspeicher und 128 GB Flash-Speicher und hat noch einen Steckplatz für die neue NM-Karte von Huawei. Also wieder ein neuer Kram, man kann nicht bei dem alten bleiben. Die Akkukapazität soll bei 5000 mAh liefern und es wird ein Netzteil mitgeliefert, welches eine Ladeleistung von 40 Watt erreichen soll. Also damit sollte man das Ding auch wirklich schnell laden können. Ausgeliefert wird es mit Android 9 und die Benutzeroberfläche ist die EMUI 9. Sollte man sich mal ansehen, ist nicht jedermanns Sache, aber okay. Es soll noch vor Weihnachten kommen, sodass also unter dem Weihnachtsbaum liegen könnte, wenn die 900 Euro dafür verfügbar sind, die dieses Teil als Anschaffungswiderstand mitbringt. Auch von anderen Herstellern gibt es neue Mobiltelefone. Ja, in der Regel weiß ich gar nicht, was man mit diesen Teilen eigentlich noch alles machen soll. Die haben ja so viel Rechenleistung, dass man gar nicht so wirklich weiß, wie man die ausnutzen soll. Die meiste Zeit haben die Dinge ja nichts zu tun, sondern drehen da irgendwie welche Leerlaufschleifen. Samsung bringt auch wieder neue Sachen, zum Beispiel Galaxy Note 10. Das kommt wohl erst im nächsten Jahr, wird also nicht vor Weihnachten auf den Markt kommen mit einer 4K-Auflösung. Braucht ja jeder auf seinem eigenen Gerät, was man so mit sich herumschlüsst. Ja, 6,66 Zoll soll das Display groß sein. Also ist auch deutlich gewachsen. Und es soll wohl auch weitere Versionen geben, die auch UHD-fähig sein sollen. Also, wir müssen sehen, was kommt, und vor allen Dingen müssen wir sehen, ob wir das überhaupt brauchen und ob wir bereit sind, das Geld dafür auszugeben. Preis dafür habe ich noch nirgends gefunden, aber der wird natürlich auch irgendwo am vierstelligen Bereich kratzen zumindest. Ja, die Auflösung Displayformate, gibt es auch wieder was Neues hier. Das soll wohl 19:9 oder 19,5:9 eingebaut sein. Aber was nun wirklich kommt, hat man noch nicht so genau herausgelassen. Man bastelt noch, man versucht mit jeder Menge dünnen Ankündigungen die Leute bei Laune zu halten, damit sie nicht ein anderes kaufen, sondern sagen, ich warte erstmal, was Samsung bringt. Aber das ist ja üblich so, das macht man so. So, es kommen natürlich noch jede Menge mehr Modelle außer diesem Samsung Galaxy S10. Aber das sollte man eigentlich besser, wenn sie denn da sind, nachlesen, weil dann die Daten sicher und klar sind, was man bekommt, für wie viel Geld. Und weil man dann überlegen muss und überlegen kann, brauche ich sowas. Ja, weil wir gerade dabei sind, diese Woche ist ja diese Amazon Cyber Monday Woche, wo alles Mögliche verkauft wird, angeblich mit extremen Rabatten. Also heute am Montag, am 19. November, ist es ja losgegangen. Und dann habe ich mir mal so angesehen, man kann nicht ansehen, was die alles anbieten. Das dürfte hoch im fünfstelligen Bereich sein, was da an Angeboten eingestellt worden ist. Ich habe nur mal versucht, nach verschiedenen Begriffen zu suchen, was da kam. Und es kamen immer Hunderte, Tausende von Angeboten. So, und die zu überblicken, geht gar nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich danach suchen muss, ob ich irgendetwas brauchen kann. Sinnvollerweise sagt man doch, ach, ich brauche etwas, jetzt suche ich mal, wo ich das günstig bekommen kann, beim anständigen Händler, zum anständigen Preis. Diese, ja, Angebote, manchmal sind es für mich einfach nur Mondpreise. Wenn ich das so sehe, Amazon Echo, zweite Generation, die wird zu 59,99 €, also 60 € angeboten, 40 € unter dem Normalpreis. Echo Dot, dritte Generation, wird für 30 € angeboten. Das sind 50% des Normalpreises. Das ist sicherlich eine Nummer. Wobei, ob man den Echo Dot in der dritten Generation braucht, weiß ich nicht. Wenn man damit Musik hören will, sicherlich, der hat einen deutlich besseren Klang und ist ein bisschen größer, ein bisschen höher, ein bisschen dicker. Aber ansonsten, der kann ja nun nicht mehr als der alte, weil es wird ja nicht von der Hardware diktiert, sondern von der Software. Gut, ich kann damit bestimmte Geräte, zum Beispiel Philips Hue, diese Lampenkram und das Zeug, das kann ich damit direkt steuern, weil der die Technologie bereits eingebaut hat. Ich brauche also keinen speziellen Hub mehr vom Hersteller von Philips dafür. Das ist sicherlich ein Vorteil. Aber wenn meine Glühlampe ein Software-Update braucht, vielleicht wundert sich der ein oder andere, aber es ist wirklich so, dann geht das über den nicht. Dann kann ich wirklich nur das über diesen Philips-Hub machen. Also bedienen ja, aber mehr Sache nicht. Sollte man nur im Hinterkopf behalten, wenn man sich irgendein Angebot, so ein Echo Plus Dot oder Echo Dot, dritte Generation, wie er heißt, kauft, dann sollte man wissen, alles geht damit nicht, obwohl vieles einfacher geht. Ja, und mehr kann er auch nicht. So, und dann gibt es eben eine ganze Menge andere Sachen, und zum Beispiel diese Echo-Geräte zweite Generation, die sind ja jetzt recht günstig zu haben. Aber auch die können nicht mehr. Gut, die sind ein bisschen kleiner, sind ein bisschen leichter. Diese Echo Show zum Beispiel. Aber wenn man einen alten hat, der ersten Generation, gibt's im Grunde überhaupt keinen Sinn, einen neuen zu kaufen, den alten irgendwo in die Ecke zu stellen. Es sei denn, man findet einen Blinden, den man den zu einem guten Preis andrehen kann. Man muss nur aufpassen, dass dieser keinen Blinden nun hat. Der könnte beißen. Also, diese Echo Show genauso im Preis reduziert, obwohl das im Sommer bereits der Fall war. Der Preis, der jetzt als super Sonderpreis für den alten Show angeboten wird, den konnte man schon im Juni, Juli kaufen. Und so ist es mit vielen anderen Dingern auch. Ich habe so manchmal den Eindruck, dass da die Preise eine Zeit lang hochgeschraubt wurden, damit man sie jetzt als super Sonderpreise wieder anbieten kann. Gut, ich habe mir auch andere Sachen angesehen, aber ich brauche keine Waschmaschine und ich brauche kein was weiß ich was. Und die ganzen Tabletts und die ganzen Telefone und alles, was da so ist. Ja, es sind Sachen dabei. Nur mein Rat ist, kauft nichts, wenn ihr nichts braucht. Wenn ihr etwas braucht, dann nutzt die Möglichkeit, nutzt das, was im Moment angeboten wird. Aber nur zu kaufen, weil es billig ist, Entschuldigung, dann seid ihr denen so auf den Leim gegangen, dann zeigt ihr, wie blöd ihr eigentlich seid, dass ihr etwas kauft, nur weil es billig ist, obwohl ihr es vielleicht gar nicht braucht. Und wenn ihr es gekauft habt, liegt es vielleicht doch in der Ecke. Also, nachdenken vor dem Kaufen wäre mein Rat. Ja, Google hat getönt. Google News. Für den, der nicht weiß, was es ist, das ist ein Angebot von Google im Internet, wo Nachrichten aus sehr, sehr vielen unterschiedlichen Quellen in Kurzform zusammengestellt sind. Wenn man mehr wissen will, muss man drauf klicken und kommt auf die Quelle. Heißt zum Beispiel, was fällt mir da ein, für wen mache ich das Werbung, Kölner Stadtanzeiger. Da ist irgendein Artikel, ich interessiere mich für das Archivhaus und für das Gerichtsverfahren und bekomme bei Google oder bekam vor 2-3 Wochen bei Google dann die Mitteilung, da gibt es einen Artikel von verschiedenen Quellen, verschiedenen Zeitungen sowas. Das wird einmal angeteasert und dann unterschiedliche Quellen. Man kann auch noch mehr Quellen aufrufen, könnte man in einem extra Tab öffnen oder auch dann durcheinander auf der normalen Google News Seite machen. So, dann sucht man sich die Quelle aus, die man lesen will, also seriöse Quellen oder scheinbar seriöse Quellen, klickt die an und kommt dann auf zum Beispiel Kölner Stadtanzeiger. Jetzt weiß ich aber nicht, ob man den lesen kann. Es gibt ja einige Zeitungen, die das unterbinden. Und dann müsste man dort erst ein Abo abschließen und so weiter. Gut, aber ich habe zumindest einen Überblick. Und dann gehe ich zurück, wenn ich da nicht klarkomme, wenn mir das zu einseitig geschrieben ist, wenn das mit Werbung zugemüllt ist oder wenn ich da erst ein Abo abschließen muss und suche mir eine andere Quelle. Google News bietet diese Möglichkeit. Ja, jetzt hat aber die EU der Lobby der schreibenden Zünfte in Deutschland, der Zeitungen, nach meiner Meinung nach nachgegeben. Die haben also so viel Lobbyarbeit geleistet und so viel Druck gemacht, dass die EU jetzt ein Leistungsschutzrecht auf den Weg bringt, welches ja im Grunde genommen eine Linksteuer mit sich bringt. Linksteuer. Also, wenn so wie Google seine Software-Roboter durchs Netz schickt und Nachrichten sammelt und dann da ein Stückchen daraus kopiert und das auf seine eigene Google News Webseite bringt, damit ich sehe, aha, der Stadtanzeiger in Köln hat das und das Thema und wenn es mich interessiert, klicke ich drauf und werde weitergeleitet, dann wollen die Verlage, ich weiß nicht, ob Stadtanzeiger dabei ist, das muss ich jetzt mal sagen, dann sagen die Verlage, okay, du übernimmst einen Text von mir und jetzt wollen wir dafür Geld haben, auch wenn das nur ein paar Zeilen sind aus einem Artikel, den wir in unseren Veröffentlichungen haben. Tja, und da hat Google gesagt, wenn das so kommt, dass wir für alle Teaser, die wir verlinken, wo wir dann auf die Seite verlinken, Geld zahlen müssen, dann machen wir Google News dicht. Fertig, aus, Ende. Ich halte es zwar für eine Drohung, die bellen einfach mal laut, nur man sollte sich eins vor Augen führen. In Spanien haben sie das gemacht. Spanien hat ein solches Gesetz. Und nachdem das in Kraft getreten ist, hat Google dort diesen Newsdienst eingestellt. Das heißt, da gibt es keine Übersichtsseite mehr, welche Publikation, welche Informationen, welche Artikel anbietet. Ja, ist das gut? Ist das schlecht? Was hat das für Folgen? Ich habe mir mal so ein bisschen die Sachen angesehen. Also eine solche Linksteuer. Muss ich auf der einen Seite sagen, ja, da steckt ja eine Leistung dahinter. Da gibt es ja Journalisten, da gibt es Leute, die haben Artikel geschrieben, da gibt es Verlage, die bezahlen die Leute dafür, für diese Artikel, die veröffentlichen die in ihren normalerweise Drucksachen, veröffentlichen die in einem begleitenden Internetauftritt und die wollen, dass man da ein Abo abschließt, die wollen, dass man eine Zeitung kauft und jetzt kommt Google aber und nimmt da 2, 3, 4, 5 Zeilen heraus und macht denjenigen, der sich Google News bedient, Geschmack auf den Artikel. Und dafür soll Google bezahlen. Ja gut, Google ist kein Kind von Traurigkeit. Das ist auch so ein Sauladen wie Amazon auch, nach meiner persönlichen unmaßgeblichen Meinung, die ganz wichtig ist. Und jetzt muss man natürlich überlegen, warum macht Google das? Google behauptet selbst, wir verdienen ja kein Geld damit, wir machen ja auch keine Werbung auf dieser Seite, sondern du kannst da ganz einfach gucken, was dir gefällt und klickst drauf und dann kommst du da bei der Nachrichtenquelle raus. Und da muss man sagen, ist das eigentlich schlimm? Ich meine, in Spanien hat ja mittlerweile die Entwicklung gezeigt, dass nach Abschalten von Google News die Abrufzahlen bei den Verlagen, die eigentlich auch da Druck gemacht haben und wollten, dass Google dafür bezahlt, sind plötzlich eingebrochen. Teilweise bis auf 20% bei kleinen Anbietern. Jetzt ist die Frage, haben die sich da irgendwo in den Finger geschnitten? War das einfach blöde zu verlangen? Hör mal, da macht einer Werbung für uns, für unsere Zeitung, für unsere Publikation. Aber dafür, dass der für uns kostenlos Werbung macht, will ich Geld haben. Und da hat er gesagt, mache ich nicht mehr. Und dann sind bei denen die Abrufzahlen drastisch zurückgegangen. Also diese Linksteuer, die kann man sicherlich von verschiedenen Seiten sehen. Es ist interessant, man kann sich überlegen, ob man jetzt Google sagt, okay, ihr seid ja wunderschön gut und ihr tut das alles für uns. Irgendwo hat Google ja ein soziales Gewissen. Auf der anderen Seite, sie müssen Geld verdienen. Verdienen sie ja auch. Verdienen ja auch ein Schweinegeld. Gibt es überhaupt keinen Zweifel daran. Aber an diesem Dienst weiß ich nicht. Oder ist es vielleicht so, weil ich kann ja bei Google News ja anklicken, dieses Thema gefällt mir, dieses Thema gefällt mir nicht. Ich möchte mehr Themen wie dieses vorgeschlagen haben oder ich möchte weniger haben oder ich möchte diese Publikation ausgeblendet haben, da möchte ich überhaupt keine Angebote mehr haben. Und da Google ja weiß in aller Regel, wer ich bin, wenn ich meine Vorlieben, ein Vorliebenprofil da erstelle, dann kann Google natürlich auch diese Daten verwenden und wir wissen, Google verwendet alles, was es bekommt, um mir Angebote nach meiner Interessenslage zu geben. Google schickt mir keine Anzeigen für irgendwelche Fußballkram, Werbung oder sonst was oder Fanartikel, weil die genau wissen, Fußball ist nicht mein Ding. Das ist, für mich wie die Spiele im alten Rom oder sowas, wo die Leute Brot und Spiele abgelenkt wurden von den Staatsproblemen, ist ja bei uns heute noch ganz genauso. Solange wie die im Fußballstadion sind und sich dort die Seele aus dem Leib brüllen und vielleicht einiges gar prügeln oder so, lassen sie ja die Politiker in Ruhe. Sehr zynisch überzogen, aber man sollte mal darüber nachdenken, so ganz falsch ist es ja nicht. Es gibt ja nicht nur Fußball, es gibt ja auch noch andere Ereignisse, die auch von Politik ablenken. Und wenn jetzt jemand sagt, das ist an den Haaren herbeigezogen, er sollte doch einfach mal nachsehen, was während der Olympischen Spiele alles für Entscheidungen in den Regierungen, nicht nur in Deutschland, gefällt worden sind, die von der Öffentlichkeit gar nicht wahrgenommen wurden. Gut, dann kommen wir wieder zurück zu Google. Wenn man bei Google also die Vorlieben eines Google News Konsumenten kennt, kann man natürlich, muss man gar nicht auf dieser Seite, kann man aber dann natürlich diese Daten weiterverkaufen an irgendwelche Firmen, wenn ich also zum Beispiel, was weiß ich, was alles wissen will über neue Mobiltelefone oder so, dann kann ich dann durchaus von irgendeiner Firma, mit der ich normalerweise gar nichts zu tun habe, irgendwelche Angebote bekommen, weil diese Daten, meine Vorlieben, meine speziellen Interessen weiterverkauft worden sind mit meinen Daten. So, das sehe ich so als Kompensation für diesen Gutmenschendienst Google News an. Muss man natürlich selbst wissen. Will man so ein Profil abgeben? Will man vielleicht auch nur bei Google News gucken, welche Publikation was hat und dann den Link von Hand eingeben? Oder nimmt man die Bequemlichkeit und macht sich damit durchsichtig und erkennbar? Ich glaube, hier wird auch ein Großteil an persönlicher Freiheit und Demokratie angekratzt. Natürlich ist es in irgendeiner Art erschreckend, was Europa hier macht, wie Europa hier seine eigenen Bürger versucht zu entmündigen, wie sie in die Knie gehen vor einer Lobby, die sich selbst ins eigene Fleisch schneiden, weil sie aus Gier, aus Geldgier von Google, von jemandem, der die Leute zu ihnen schickt, auch nach Geld haben wollen, damit er die Leute zu ihnen schickt. EU ist nicht schlecht. Ich bin Befürworter der EU und ich bin wirklich froh, dass es die EU gibt, auch wenn viele Dinge im Argen liegen, aber das ist nun mal so. Aber wenn ich überlege, dass die EU oder in der Hauptsache wohl Deutschland vor so Unternehmen wie Axel Springer einknickt und denen zu gefallen eine Linksteuer in der EU vorantreibt, dann finde ich das schändlich. Ja, ob Google nun recht hat oder nicht, ob Google nun Sausack ist oder nicht, es spielt keine Rolle. Wir sollen wieder gegängelt werden. Hier soll wieder die Lobbyarbeit von Printmedien unterstützt werden, weil es ja für Deutschland Arbeitsplätze gibt, für Deutschland gut ist, genau wie die Autoindustrie und so weiter. Dieses Gewäsch, dieses Durcheinander, diese Vermischung von Politik und Wirtschaft, die kotzt mich an. Gehen wir mal weiter. Wenn tatsächlich Google diesen Dienst einstellt, weil die Zeitungen sich durchgesetzt haben bei der EU oder bei unserer Regierung, was dann? Es gibt andere Dienste, könnte man sagen. Natürlich gibt es andere Dienste, die auch absolut gut sind, wo man tatsächlich ähnliche oder bessere Informationen bekommt als das, was wir bei Google bekommen. Und fällt mir ein, Newstral und dieses SPIDR, Spider, oder ich weiß nicht, es ist aber groß geschrieben, ist für mich eine Seite, die besser ist als Google News. Also nochmal SPIDR, guckt euch mal an. Findet man im Internet, kann auf deutsche Sprache schalten, hat auch Einstellungen, bekommt sachliche Übersichten. Okay, man kann natürlich auch auf ZDF News oder irgend sowas heißt das gehen. Wobei, da muss ich schon sagen, da zieht es mir schon wirklich die Socken aus, wenn ich da drauf gehe. Was die da machen, das ist unseriös bis zum geht nicht mehr. Da werden Nachrichten dargestellt, auch mit irgendwelchen Bildern, die meist nichts mit dem Inhalt der Nachricht zu tun haben. Die kann man anklicken und bekommt dann einen kompletteren Text. Aber in der letzten Zeit ist mir aufgefallen, fast die Hälfte aller Informationen, wenn man die anklickt, bekommt man 4 Zeilen und dann bekommt man einen Urheberrechtshinweis, einen großen Kasten. Da steht dann drin, wenn du jetzt hier klickst und so weiter, dann wirst du weitergeleitet zu Facebook, Twitter oder was weiß ich wohin und dann können persönliche Daten bla bla bla. Sag mal, die ZDFler haben für mich nicht mehr alle Tassen im Schrank. Sind die zu faul, eigene Nachrichten zu recherchieren und zu texten? Müssen die mich tatsächlich auf Twitter schicken? Ich gehe da nicht hin. Ich finde das unglaublich, unverschämt, unverantwortlich und vor allen Dingen einfach nur faul. Einfach nur faul. Zwangsgebühren kassieren und mir dann sagen, hör mal, jetzt musst du deine Rechte aufgeben und deine Identität preisgeben, damit du das lesen kannst, wo wir dich hinverweisen. Ich hätte ganz gern von einem öffentlich-rechtlichen Unternehmen Informationen einfach nur selbst aufbereitet und nicht verlinkt auf irgendwelche anderen asozialen Medien. Bitte. Also müsste doch möglich sein, oder? Gut, aber das war wieder ein Ausrutscher. Zurück zu dieser Geschichte da, diesen Leistungsschutzrechten. Ich glaube kaum, dass Google diesen Dienst einstellen wird. Ich glaube auch, dass irgendwann bei den Verlegern, die müssen genauso in den Regen gehen, wenn Gott Hirn regnen lässt, der Verstand einsetzt und dass sie mal nach Spanien gucken, was da schon passiert ist, schon 2014, ja, da sind also Erfahrungen da. Da wurde dieses Gesetz verabschiedet. Und die haben von diesen Nachrichtenaggregatoren wirklich verlangt, für die Links auf die Nachrichten Geld zu bezahlen. So, und wenn die sich das ansehen, wie weit da die Klickzahlen auf ihre Verlage eingebrochen sind, weil die nicht mehr verlinkt wurden, könnte es durchaus sein, dass das Denken wieder einsetzt. Und unseren Politikern kann ich nur sagen, ihr seid manchmal so blöde. Normalerweise müsst ihr den ganzen Tag schreiend rumlaufen. Lauft nicht den Wirtschaftsinteressen nach, sondern sucht die Interessen der Bürger. Die Bürger sind mehr als ein paar Konzerne. Und wenn diese Konzerne die Zeichen der Zeit noch nicht erkannt haben und nicht selbst aktiv werden, dann ist es eben so. Aber ich weiß ja, wie es wird. Entweder die Leistungsschutzrechte kommen so durch und dann überleben nur die großen Konzerne, wenn Google seinen Dienst einstellen sollte. Denn ganz, ganz viele kleine Publikationen habe ich erst über Google News gefunden oder über andere Dienste und die hätte ich ohne diese Aggregatoren im Internet nicht gefunden. Die gehen kaputt, die leiden am meisten drunter. Spiegel und FAZ und so weiter. Das haben die Leute im Kopf. Das gibt man so ein, wenn man was wissen will. Nur die Kleinen, die ich nicht kenne, da kann ich nicht danach suchen. Wenn ich nicht weiß, wie jemand heißt, dann kann ich nicht sagen, ich suche jemanden, ich weiß aber nicht, wie der heißt. Wir werden es sehen. Die ganze Sache ist von vorn bis hinten nicht vernünftig durchdacht, sondern es ist einfach Druck gemacht worden von der Industrie auf die Politik und nach guter alter deutscher, international wohl auch, Tradition macht man jetzt wieder so Scheißgesetze. Ich weiß nicht, ob ich darüber lachen soll oder ob es irgendwie ein bisschen perfide ist. Aber Johannes Kepler, einer unserer großen Astronomen, nachdem auch die Raumsonde, das Weltraumteleskop benannt wurde, Kepler, der hatte am 15. November seinen Todestag. Und genau an diesem Tag hat man nun von der US-Weltraumagentur die Signale an das Teleskop Kepler geschickt, sich abzuschalten. Also gleiches Todestag. Naja, gut, wer es spaßig findet. der Johannes Kepler ist ja schon 388 Jahre tot und nun folgt die Sonde selbst, dieses Teleskop. Ja, die hat ihren Treibstoff verbraucht und die ist nicht mehr steuerbar. Das war alles abzusehen. Sie ist sowieso schon länger geflogen und in Betrieb gewesen, als man das ursprünglich mal wollte. Nachdem sie noch nicht mehr steuerbar war, hat sie angefangen, sich zu drehen. Sie dreht sich also um sich selbst. Und jetzt musste man sowieso noch einen Zeitpunkt genau abwarten, bis die Antenne wieder mal in Richtung Erde stand. Und dann hat man diesen Deaktivierungsbefehl geschickt. Und man hat einfach Kepler gesagt, pass auf, schalte alles ab, schalte alle Sicherheitsmodi ab, damit sie sich nicht wieder selbst startet und hochfährt, wenn sie wieder Energie sieht. Schalte die Sendeanlage ab und so weiter. Das heißt, sie ist jetzt tot, man beobachtet sie noch, ob sie sich auch wirklich nicht wehrt gegen ihren Tod. Und das war's. Es sind wahnsinnig viele Daten geflossen, Erkenntnisse gemacht worden und es sind noch lange, lange nicht alle Daten ausgewertet. Man muss sich überlegen, das Teleskop hat Zehntausende von Sternen beobachtet, Daten gesammelt, Helligkeitsschwankungen aufgenommen, um eventuell umlaufende Planeten dadurch erkennen zu können. Und das ist schon wahnsinnig. Ich glaube, es sind mittlerweile über 2.500 Exoplaneten, also Planeten, die eine gewisse Ähnlichkeit mit der Erde haben. Heißt nicht, dass wir da leben könnten oder dass da Leben besteht. Aber diese Anzahl von Planeten ist schon irre. 9 Jahre lang hat Kepler diese Daten gesammelt. So, und nun ist eben Schluss. Am Todestag von Johannes Kepler, dem Namensgeber, wurde das Teleskop Kepler abgeschaltet. Aber es gibt ja schon was Neues, das TESS. In der Zwischenzeit ist das ja auch schon in Betrieb genommen worden. Es ist natürlich wesentlich leistungsfähiger und kann noch tiefer in das All gucken, kann noch feiner Abschattungen aufnehmen und erkennen. Und liefert noch mehr Daten, die dann wahrscheinlich auch wieder auf die Wartebank kommen, zu den noch nicht verarbeiteten Kepler-Daten. Die Entwicklung geht weiter und unsere Augen im All werden immer besser. Also es ist ja schade, dass das Kepler-Teleskop nun nicht mehr für uns arbeiten kann. Aber auf der anderen Seite, vielleicht ist es ganz gut so, dass wir jetzt mit neuer, mit besserer Technologie noch interessantere Daten sammeln können. So, das war's für heute. Ich selbst muss sagen, ich habe mittlerweile eine Menge Probleme. Ich bekomme noch nicht mal die aktuellen Sachen aufgearbeitet. Das heißt, ich muss irgendwo sehen, Zeit einzusparen, denn ich habe auch einige gesundheitliche Probleme. Eine ganze Menge. Ich werde nächste Woche, habe ich glaube ich 4 Tage, wo ich zu Ärzten fahren werden muss. Ich werde überleben. Vielleicht nicht alle Ärzte, sind auch junge darunter, aber zumindest Untersuchungen und ähnliches. Aber es ist weniger Zeit da. Ich kann auch nicht mehr 10, 12 Stunden arbeiten. Das geht alles nicht mehr. Meist bin ich schon so am halben oder dreiviertel Tag fertig auf der Bereifung und kann mich nur noch in der Ecke setzen und warten, dass Morpheus mich parat macht für den nächsten Tag. Ich muss überlegen, wo ich kürzer treten will und kürzer treten kann. Ich bitte alle, denen ich nicht geantwortet habe, um Entschuldigung. Ein Gruß geht nach Graz. Ich habe deine Nachricht bekommen, auch die zweite E-Mail. Ich werde das Thema aufnehmen. Vielen, vielen Dank für die Informationen. Ich habe es nicht geschafft. Und eine geht hier in die Nähe zu einem, er nennt sich selbst der Reha. Ich habe meine Rechner angeworfen, die suchen nach den Informationen. Ich weiß, dass ich das habe, aber vielleicht kann ja irgendjemand von denen, die das hört, helfen. Also der Reha, der Reh, wie das Reh, der Reha, der sucht aus der Datenschleuder die Anleitung für das Datenklo. Ich weiß, dass ich es habe. Ich finde es aber nicht mehr. Seit Sonntag bin ich dran, aber ich finde es nicht mehr. Wenn jemand so etwas hat als Kopie, die man auch lesen kann, schickt mir es doch bitte an info@wolfgangrudolf.de, damit ich das dem Reha weiterleiten kann. So, und bei allen anderen, wie gesagt, tut mir leid, nur der erste Schritt ist, ich habe mein schlechtes Gewissen abgeschaltet. Wenn ich jemanden nicht antworten kann aus Zeitgründen, dann fühle ich mich nicht mehr schuldig, weil es geht nicht. Ich schaffe es nicht. Oberste Priorität hat die Fernsehsendung. Auch diese Woche habe ich wieder Produktion für kommenden Montag. Das nächste ist der Audiocast. Da muss ich vielleicht ein bisschen kürzer treten, den etwas kürzer machen, wobei die Themen nicht das Wichtige sind, aber der Schnitt und die ganze Nachbereitung. Und mit allen anderen Sachen, so wie ich Zeit habe. Aber jetzt bin ich erstmal dran, jetzt muss ich mich erstmal wieder um mich selbst kümmern. Und wenn mir jemand was schreibt, erwartet nicht unbedingt eine Antwort. Wenn es geht, ja. Wenn es nicht geht, sorry. So, im Shop gibt es eine ganze Menge Sachen. Ich habe gesehen, der Thomas Ritter hat da ein bisschen aufgerüstet. Würde ich einfach mal bitten, da reinzuschauen, weil dadurch, dass ich alle Artikel, die ich in den Sendungen vorstelle, dass ich die alle kaufe. Ich bekomme nichts geschenkt, ich nehme keine bezahlten Beiträge an, ich bekomme jede Woche, was weiß ich, wie viel Angebote, es wird immer mehr, dass man mir irgendwas geben, schenken, übermitteln würde, dass ich auch mehrere Geräte haben kann, dass ich auch Bezahlung dafür haben kann. Nein, ich will meine Meinung sagen. Ich will dem, der es verdient hat, die Sachen um die Ohren hauen. Ich will das, was mir gefällt, auch wenn es anderen nicht gefällt, auch so darstellen. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Und nur wenn ich ehrlich bin, nur dann mache ich die Sendung weiter, die Fernsehsendung. Sonst hätte es keinen Sinn, sonst wäre ich genauso ein Arsch wie viele andere die im Internet, bei YouTube, die nur Sachen, die sie geschenkt bekommen, wo sie Geld dafür bekommen, lobpreisen. Mache ich nicht. Also, ich lebe von Spenden, ich lebe von Provisionen aus dem Shop. Und den Rest, gut, den tue ich selbst drauf. Ich bedanke mich fürs Zuhören, tue den Daumen nach oben, sage immer ein Bit übrig behalten und bis Montag zur nächsten CC2TV oder bis in 2 Wochen zum nächsten Audiocast. Und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolf.